des gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Bei DeMar DeRozan und Zach LaVine hat sich zwar noch nichts getan, aber es gab natürlich trotzdem ein paar Entwicklungen. Ne? Hartenstein geht nach OKC, Clay nach Dallas, Warriors und Lakers stehen irgendwie immer noch mit leeren Händen da, Boston verlängert Verträge und steht zum Verkauf, also beziehungsweise die Celtics stehen zum Verkauf, nicht ganz Boston. Tyrese Maxey verlängert, die Bulls haben einen neuen Center. Und wir haben einiges zu besprechen und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der verbal niemals Ungelenke.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben gestern noch ein bisschen spekuliert, ne? Also wir müssen jetzt ein bisschen öfter sprechen, weil es passieren Dinge regelmäßig. Und wir haben gestern noch spekuliert, Clay, wir haben ja sogar Tipps abgegeben. Wir haben beide irgendwie gedacht, er geht zu den Lakers, weil sein Vater, weil Kalifornien, weil LeBron gleich angerufen hat und überhaupt. Jetzt ist er tatsächlich bei den Mavs gelandet. Wie hoch hast du die Chancen gestern, als du so überlegt hast, wie präsent waren die Mavs und wie überraschend warst du entsprechend, als dann die Meldung kam, dass er nach Dallas gehen will?
Naja, präsent waren sie schon. Ich meine, so von den vier letzten Teams, die da irgendwie in der Verlosung waren, so bei den Clippers war ja klar, es hätte schon einiges an Gymnastik gebraucht, um ihn da noch hineinzubekommen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade vergessen, was das vierte Team war, aber wie gesagt, ich dachte schon, dass es.
Bitte? Sixers, oder?
Stimmt. Und auch dort wäre aber eigentlich auch dann schon ein bisschen schwierig geworden mit dem Vertrag für George. Und insofern, ich dachte eher, es wären die Lakers, aber so die Mavs, die waren ja irgendwie die ganze Zeit mit drin und im Laufe des Tages kamen ja dann auch schon ein paar Berichte, dass sie eigentlich so in der Pole-Position sind und dass die Lakers irgendwie versuchen, da noch diese Lücke zu schließen, aber dass es vielleicht auch nichts wird. Und dann kam die Verkündung und dann ist irgendwie okay. Also ich habe gesehen, dass die Lakers angeblich bereit waren, Clay 80 Millionen über 4 Jahre zu geben. Und dann muss ich sagen, dann ist es ganz gut für die Lakers, dass das nicht passiert ist. Vielleicht war das aber auch ein Angebot mit dem, also was sich dann so liest und in Wirklichkeit waren für die Jahre 3 und 4 einfach Teamoptionen oder so. Mhm. Wer weiß, also
ja, genau.
So detailliert habe ich es jetzt nicht gesehen. Aber das wäre jetzt sonst erstmal eine Summe, bei der ich ein bisschen geschluckt hätte. Von daher, jetzt ist er bei den Mavs. Und das ist ja mal, das ist ganz interessant. Das ist aber erstmal ist es vor allem, auch wenn man jetzt ja, auch wenn es jetzt absehbar, dass es passieren würde und auch wenn es rational für die Warriors absolut Sinn macht, die sich jetzt günstiger die Anthony Melton geholt haben, der in seiner jetzigen Verfassung vielleicht ein besserer Fit ist für das Team, ist es halt einfach trotzdem auch schade. Weil das einfach ein besonderes Team war und ein besonderes Trio, eine besondere Ära. Dieses Duo Steph und Clay war halt irgendwie schon geil. Mit Draymond noch dazu. Es ist halt einfach ein legendäres Team. Und es ist echt bitter, wie sich jetzt das über die letzten Jahre entwickelt hat. Also ich meine, sie hatten ja noch ihre Art von einem Last Dance 2022, wo ich übrigens damals, das muss ich jetzt einmal nur ganz kurz, weil ich manchmal auch petty bin, ich muss jetzt nur einmal ganz kurz erwähnen, dass ich damals während dieser Finals einen Kommentar geschrieben habe, dass das die Warriors-Version des Last Dance ist. Leute gesagt haben, was? Die können doch auch noch weitermachen. Die werden doch weiter mega geil werden. Was schreibt ihr da für eine Scheiße? Naja, ne? Jetzt sagen das viele. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, ne? Und also das wollte ich jetzt nur einmal ganz kurz auspacken.
Zu Recht.
Weil ich liege ja, ich liege oft genug falsch. Wenn man einmal was richtig sagt,
dann kann man das auch, man weiß ja
nicht, man darf das betonen. Man muss es sogar betonen.
Du musst es eben. Also ich habe absolutes Verständnis dafür und ich wäre eher enttäuscht gewesen, wenn du es nicht gesagt hättest.
Siehst du mal. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist trotzdem irgendwie schade, so als Freund des Korbballs. Auch als, also grundsätzlich, ich finde ja, also dafür sind die ein gutes Beispiel. Dafür waren natürlich auch die Spurs Big Three ein gutes Beispiel, dass du halt einfach irgendwann, wenn Leute so lange miteinander gespielt haben, irgendwie so diese Automatismen hast, die einfach nicht auf Knopfdruck herzustellen sind. Weshalb ich auch hoffe, dass Jokic und Murray ewig zusammenspielen, weil es halt einfach, es ist schon cool, das zu sehen, wenn sich Leute halt einfach so blind verstehen. Und das ist halt leider über die letzten Jahre auch schon, hat sich ein bisschen verändert, weil Clay seit seiner Verletzung halt, glaube ich, auch ein bisschen mehr so das Gefühl hatte. Ich meine, er hat es ja auch ein paar Mal sogar selber gesagt, dass er irgendwie die Würfe, die er nicht nehmen konnte, während er verletzt war, dass er die nachholen muss und dass er halt so ein bisschen mehr auf erzwungen gespielt hat, häufiger, bisschen seltener einfach so darauf vertraut hat, dass er im Flow der Warriors Offense schon seine Touches bekommen wird. Und dadurch ist so ein bisschen was davon verloren gegangen, aber es war ja trotzdem noch gut und es macht ja auch alles, was davor gewesen ist, das wird ja dadurch nicht negiert. Und insofern ist es einfach, also bevor man jetzt irgendwie über den Fit mit den Mavs spricht, muss man einfach sagen, so das war krass. Also es war einfach eine tolle Zeit. Es ist irgendwie schade, dass sie vorbeigeht, aber es ist halt leider auch ein bisschen die Normalität. Es ist jetzt vielleicht auch okay für alle Seiten. Also es könnte für Clay, glaube ich, ganz gut sein, diesen Schritt jetzt zu machen, wo halt auch nicht diese schon eine Art von emotionaler Baggage halt einfach dabei ist, die sich über die letzten Jahre vielleicht angestaut hat. Für die Warriors macht es, glaube ich, auch Sinn, nach vorne zu blicken, sich irgendwie, also versuchen, sich nochmal ein bisschen neu zu erfinden. Können wir auch gleich noch drüber reden, dass sie jetzt nach Paul George an Lauri Markkanen baggern, was sich auch irgendwie das nächste interessante Thema ist. Aber ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sag du mir, was geht dir emotional durch den Kopf bei diesem Wechsel?
Ja, einiges. Also ich meine, das Ding war ja, man hat ja zumindest jetzt mal Zeit, sich ein bisschen drauf vorzubereiten, weil es war so am Anfang, also ich dachte schon so bis in die Offseason hinein, aber eine lange Zeit so, okay, man wird sich dann schon irgendwie einigen und dann, ne, weil man möchte ja irgendwie zusammen aufhören oder möchte da irgendwie noch zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Und dann gab es halt immer mehr Berichte und dann dachte ich, okay, es ist halt, ich meine, wie du sagst, es ist halt irgendwie eine, also für mich persönlich, jetzt so mit die eine der besonderen Äras so der jüngeren Vergangenheit, einfach weil dieses Team aus so auch ein bisschen so auf unwahrscheinliche Art an einem Ort organisch gewachsen ist, der halt davor nicht zwingend für erfolgreichen Basketball stand und ist halt über einen relativ langen Zeitraum. Klar hatten die Warriors vorher schon mal Meisterschaften gewonnen und Wilt hat mal da gespielt und so, aber es war
1975
so,
war ihre letzte Meisterschaft.
Genau, war schon ein bisschen 2015. Her. Und sie hatten halt sie haben in Oakland gespielt, es war jetzt irgendwie nichts flashy. Sie haben in dieser alten Oracle Arena gespielt, in der ich auch mal war. Und es ist halt irgendwie, es ist halt einfach so eine alte Betonschüssel war. Und es war halt die lauteste Arena. Sie hatten halt irgendwie die verrücktesten Fans. Und dann kam halt, also schon vorher, dann gab es diese We Believe Warriors. Und dann kam Steph. Und ja, man hat ihm irgendwie nicht so viel zugetraut. Es gab halt diese Knöchelgeschichten. Er war klein und schmächtig. Es kam Clay dazu, der, ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen Bericht gelesen, als er Rookie war, weil er halt irgendwie mal mit Gras erwischt wurde und dann hat man gleich an ihm gezweifelt und so dieses Team, keiner hat gesagt, okay, die haben jetzt hier die nächsten beiden Superstars gedraftet und dann kam irgendwie noch Draymond, der irgendwann gepickt wurde und dann ist daraus halt irgendwie dieses generational Team entstanden. Also dass ja die NBA auf eine gewisse Art verändert hat, geprägt hat über Jahre, dass dann auch ziemlich vielen irgendwann auf den Sack gegangen ist, dass irgendwie die meisten Siege in einer Saison geholt hat und dann in den Finals als erstes Team eine 3-1-Führung hergeschenkt hat. Dann kam Durant dazu. Und es waren halt so diese ganzen Geschichten so rund um dieses Team und die Konstanten waren halt eigentlich, also eigentlich war ja sogar Clay, war ja auch so gerade in diesen 2019er Finals, war er ja dann so der, als Durant sich verletzt hat, war eher so wie eine Konstante, auch in Spiel 6 noch, als Toronto dann die Meisterschaft gewonnen hat. Also wie er da bis zu seiner Verletzung gespielt hat und kam dann nochmal zurück. Also wie du sagst, da sind so viele Geschichten rund um dieses Team. Und Clay war halt so ein, auch durch seine Ausstrahlung halt immer so dieser, gefühlt über Jahre hinweg, so der Fels in der Brandung. So wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen, gegen OKC, Spiel 6, hat er Flammen aus dem Arsch geschossen und den Ball ja durch den Ring. Und dann ist es halt wirklich schon krass, wenn das jetzt irgendwie, dass das jetzt irgendwie vorbei ist. Also, dass die sich halt jetzt nächste Saison treffen und sich die Hände schütteln und dann gegeneinander Basketball spielen. Und dann, das ist schon, ja, also gerade, ich meine, wir haben ja auch aus unserer Sympathie gegenüber Clay relativ selten einen Hehl gemacht. Die letzten Jahre, klar, so nach der Verletzung, ich glaube, man hat schon auch so gemerkt, dass er die Situation ihn so insgesamt, glaube ich, auch so ein bisschen frustriert hat. Also klar, letztes Jahr durfte er dann für einen Rookie weichen aus der Starting Five und jeder hat gesagt, ja, genauso musst du das machen. Und er hat es dann schon, also er hat es dann auch teilweise gut gemacht, aber teilweise hat man ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan, wenn man bedenkt, wie viele Dreier er noch getroffen hat. So, und wie hochprozentig er noch getroffen hat. Und was er dann irgendwie bei allen Sachen, die vielleicht nach den beiden Verletzungen, den mal mehr oder weniger beiden beschissensten Beinverletzungen, die du als Basketballer so haben kannst, innerhalb von 2 Jahren, dass man ihm dann halt immer vorgehalten hat, was er halt nicht mehr ist. Und gar nicht mehr so gesehen hat, was er eigentlich noch sein kann. Und jetzt bin ich halt gespannt. Also und das war natürlich in Golden State, war, glaube ich, der Scheinwerfer darauf noch so ein bisschen heller, einfach weil, klar, wir kannten halt Clay im System der Warriors und was er damals gemacht hat. Und wie du gesagt hast, er hat vielleicht manchen Wurf mehr genommen. Früher war es schon so, er hat darauf vertraut, dass er den Ball bekommt. Und wenn er offen war oder halb offen war und irgendwann, wenn die Flammen aus dem Arsch schossen, dann auch wenn er gar nicht offen war, hat er halt abgedrückt und trotzdem getroffen. Und ja, jetzt ist es halt, und jetzt war das halt alles nicht mehr so. Und dann ist es vielleicht, war es vielleicht wirklich dann der Zeitpunkt zu sagen, hey, die Karriere ist noch lange nicht vorbei, weil, wie gesagt, er ist immer noch einer der besten Schützen der Liga. Dann vielleicht doch nochmal irgendwo anders, in anderer Rolle, in der man irgendwie auch eine andere Persona sozusagen annehmen kann, einfach nochmal ein fresh start, wie es immer so schön heißt. Also ich kann es nachvollziehen, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie, wie du sagst, also es ist halt traurig, irgendwie ein bisschen auf der einen Seite.
Was meinst du, wie Steph Curry das aufgenommen hat? Meine Vorstellung ist so ein bisschen, dass es wie in New Jack City ist, wo Wesley Snipes dann G-Money mit einer Träne im Auge und die Waffe vorhält und dann abdrückt. Also natürlich nicht ganz wirklich, aber also Steph wird jetzt nicht davon überrascht geworden sein, oder? Also dass das dazu jetzt gekommen ist.
Ich glaube, ein Superstar mit dem Status von Steph Curry, ich glaube nicht, dass eine Franchise Entscheidungen trifft, ohne ihn vorher unterrichtet zu haben.
Das würde also außer bei den Lakers, weil also LeBron ist nicht
in der. Ja, LeBron hat gar nichts. Das Coaching, kurz betonen. Also ja. Auch das jetzt, dass er einen Paycut nimmt, eventuell, das hat auch Rob Pelinka quasi ihm gesagt.
Das war übrigens auch schon wieder so ein geiler PR-Move, ne? Weil er nimmt den jetzt ja nicht.
Ja, nee, genau. Er hatte drei Leute waren es auf der Liste, oder? Clay?
Wobei, außer sie holen jetzt noch DeRozan. Ich weiß nicht, ob der da mit reinfällt oder ob der.
Ja, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber sonst waren es Clay?
Es waren Clay, es waren Valanciunas.
Valanciunas, genau, ja.
Ich habe vergessen, wer da noch drauf stand. Aber
Murray, oder? Dejounte Murray?
Was ist das für eine Kombination von Spielern eigentlich? Dejounte Murray, Clay Thompson und Jonas Valanciunas, ist. Die stehen jetzt nicht unbedingt auf der gleichen Ebene alle, aber egal.
Nee, aber sehr schön.
Dafür gibt es einen Paycut und sonst nicht.
Ja, sonst nicht.
Und jetzt aber, halt nicht. Aber ich hätte es ja gemacht.
Eben, ihr habt es nicht hinbekommen.
Und jetzt mache ich es nicht mehr, ja. Edge.
Ja, aber mit ihm hat auch keiner gesprochen vorher. Es war ja,
er hat einfach auch nichts mitbekommen.
Ja. Er bereitet sich auf Olympia vor jetzt. Ja, genau, deswegen, ich glaube, klar, also für Steph war es wahrscheinlich, diese letzten Warriors-Jahre nach der Championship, nach der 2022er Championship, also dann quasi beginnend mit der Offseason, dann das Treffen zwischen Jordan Poole und Draymond Green im Training, bis dann jetzt diesem Deal Clay geht zu den Mavs, ist für mich auf jeden Fall, weiß ich nicht, Stoff für ein Buch oder eine Podcast-Serie oder irgendwas. Da mal aus dem Innenleben mitzubekommen, wie das alles abgelaufen ist nach dem Punch, was dann genau da im Team war. Wiggins noch dazu. Clays Rolle nach, also, ne, Steph immer irgendwo. Und dann eben jetzt, wie sie diesen Abschied ja kommuniziert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht unterhalten haben. So nach dem Motto. Und jetzt, Clay, schön, dass du da warst, ne? Ciao. Sondern wie genau das abgelaufen ist. Das fände ich wahnsinnig interessant, wenn man da mal irgendwie so ein bisschen das mitbekäme, so diesen Zeitraum.
Ich glaube, im Draymond Green Podcast kriegst du alle Informationen dazu, ungefiltert und objektiv.
Es wäre so was du brauchst. Ja, es wäre so ein bisschen was so Stoff für Breaks of the Game 2 eigentlich.
Ja, weißt du? Leider wird es sowas nie wieder geben.
Leider nicht. Wer weiß.
Hey, Reporter haben halt einfach nicht den Access, den es damals
gab. Weil jetzt machen die Spieler selber den Content.
Eben.
Ja.
Ungefiltert. Und objektiv.
Und objektiv und die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja.
Clay in Dallas. Vielleicht erstmal.
Dallas. Es gab ja einen Sign-and-Trade, ne? Ganz kurz.
Ja.
Zwei Second-Rounder bekommen die Warriors. Josh Green musste noch nach Charlotte, damit genügend Platz da ist. 3 Jahre 50 Millionen bekommt er, also nicht 4 Jahre 80. Fit?
Kommt ein bisschen drauf an, wie er eingesetzt wird. Ob sie jetzt von Anfang an sagen, der startet und der beendet Spiele, dann, also wenn das irgendwie so die Erwartung ist und wenn das auch so durchgezogen wird, dann habe ich ein bisschen Bedenken, weil ich schon glaube, dass das eher so ein bisschen situativ ist, aber offensiv ist es schon schick. Also weil halt in dem System, also was die Warriors über die letzten Jahre so ein bisschen eingeholt hat, war, dass sie irgendwann sehr wenig Ballhändler und Creator im Team hatten. Und das dann auch dadurch, glaube ich, ein bisschen mehr so Dinge auf Clay übergegangen sind, die eigentlich nicht wirklich seine Stärke sind. Und das hast du bei den Mavs halt nicht. Da hast du halt zwei wirklich unfassbare Creator. Du hast dadurch auch dann die Möglichkeit, Clay halt wirklich viel Off-Ball einzusetzen. Du hast dann, glaube ich, nicht mehr so diese Gefahr, was die Mavs jetzt in den Finals hatten, wo sie einfach nur 32% von draußen getroffen haben, weil die Shooter, die sie haben, eigentlich up and down sind. Also die können gute Serien haben, haben wir auch gesehen während den Playoffs, sonst wäre OKC vielleicht in die Finals gekommen. Ja. Sie können aber auch nicht so gute Serien haben. Und Clay, klar, der hat jetzt zwar letztes Jahr in den Playoffs auch mies ausgesehen, aber war auch eine andere Art von Team, war auch eine andere Art von Offense. Und ich glaube, ich meine im Jahr davor, aber jetzt, Quatsch, ich meinte in diesem Fall das Play-In-Game, wo er fürchterlich war. Und im Jahr davor meinte ich die Playoff-Serie, Runde gegen die Lakers. Jetzt habe ich es richtig im Kopf. Aber der ist ja trotzdem immer noch jemand, der, wenn er halt die richtigen Würfe bekommt, die in einem sehr hohen Maße auch trifft und der nicht lange zögert, der einen schnellen Release hat. Und insofern ist er, glaube ich, offensiv echt ein guter Fit. Also ich gehe stark davon aus, dass wenn er und Luca und Kyrie gemeinsam auf dem Court stehen oder von mir ist auch nur er und Luca, dass das Offensivrating immer ziemlich hoch sein wird und dass er da auf jeden Fall ihnen einen Mehrwert liefern wird. Defensiv habe ich ein bisschen mehr Bedenken, wenn alle drei auf dem Court stehen, gegen gute Teams, also gegen Teams, die mehrere Wing-Creator haben, die in der Lage sind, halt nicht so gute Verteidiger dann auch mal zu finden, in Rotation zu packen, weil also Clay, ne, so am Mann ist oder auch wenn er im Post jemanden verteidigt, da hat er immer noch eine gute, ist immer noch kräftig, ist da auch in der Lage, irgendwie Leute schon ein bisschen einzuschränken, aber je mehr er sich bewegen muss, je mehr auch er dann gefordert wird gegen schnelle Spieler, die halt dann auch mal an ihm vorbeigehen können, desto mehr Probleme kann das bereiten. Und das ist ja also bei Luca in noch extremerer Manier so. Und Kyrie ist zwar schneller, aber von dem willst du jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass er über die ganze Saison permanent am Flügel Druck macht gegen irgendwelche Perimeter-Ballhändler und dass er jetzt der große Point-of-Attack-Defender ist. Und deswegen, das ist dann schon was, wo die Mavs, glaube ich, ein bisschen gucken müssen, wie sie das managen gegen gute Teams. Gegen viele Teams wird das aber auch gar nicht die große Frage sein, sondern da wird er einfach offensiv einen Mehrwert liefern und da werden die Mavs dann insgesamt wahrscheinlich auch genug haben. Wenn ich mir jetzt aber halt vorstelle, es geht dann in den Playoffs gegen Denver, gegen Boston, gegen OKC, also gegen Teams, die halt wirklich jetzt nicht so diese Hiding Places dir anbieten, dann könnte ich mir das mit dem Trio gemeinsam auf dem Court auf Dauer schon ein bisschen schwierig vorstellen. Zumal ja sie Derrick Jones nicht mehr haben, sie haben natürlich immer noch PJ Washington, sie haben jetzt Najee Marshall bekommen, sie haben Lively bekommen, also sie haben ja durchaus auch noch Verteidiger, so ist es nicht. Aber es ist jetzt, sie sind jetzt nicht unbedingt athletischer und nicht unbedingt defensiv stärker geworden durch ihre Offseason bisher, würde ich sagen.
Ja, und der Druck auf ihre Verteidiger, die sie haben, wächst halt auch. Also wenn du jetzt sagst, theoretisch mit den dreien und dann hast du Washington plus Lively oder Gafford oder wie auch immer, dann müssen die zwei, müssen dann schon relativ viel machen. Wie gesagt, Kyrie hat es ja in den Playoffs gut gemacht, aber ja, würde ich dir zustimmen, dass du natürlich, dass er sich jetzt seine Energie nicht komplett in der Defense lassen sollte im Optimalfall. Und also gerade in der Playoff-Serie. Und dann, das ist natürlich irgendwie schon ein Faktor. Und vielleicht geht dir auch so ein bisschen halt, also die Mischung Derrick Jones plus PJ Washington war ja auch deshalb so schick, weil Derrick Jones auch gut Guards verteidigen konnte. Und Marshall ist halt ein bisschen kräftiger, ist auch ein guter Verteidiger, aber ist natürlich eher, also geht dann eher wieder in die größere Richtung. Das heißt, du hast so ein bisschen vielleicht defensive Flexibilität eingebüßt. Gleichzeitig ist die Offense halt, der offensive Fit, den finde ich halt schon, also du hast es meistens schon angesprochen, aber der ist halt schon. Das stelle ich mir schon sehr schön vor, jetzt für Luca und für Kyrie und auch für Derek Lively. Also weißt du, aus dem Short Roll und dann der Pass irgendwo hin und Clay ist ja nicht nur, dass Clay irgendwo dann in der Ecke steht, sondern Clay kann ja auch wunderbar um Blöcke rumrotieren oder um Blöcke rumrennen und cutten und sich dann halt so in Position bringen. Und Lively kann ihn dann finden. Und
dem steht ein Verteidiger halt immer noch auf Fuß, weil so es einfach sein muss. Von dem kannst du halt einfach nicht absinken und das bringt dann schon viel.
Ja, das öffnet schon, genau, das öffnet die Zone für Luca, das öffnet die Zone für Lively, das für alles Mögliche. Und noch dazu, ich fand es ganz interessant, ich habe Trade oder die Beurteilung von Kevin Pelton gelesen, zu allen Deals möglich. Und da hat er irgendwie einen Fakt so zu Clays Shooting drin gehabt, den ich ganz geil fand. Irgendwie hat jetzt, trifft 39% aus dem Feld getroffen, so alles laut Second Spectrum. Und das ist quasi unter den Spieler mit mindestens 500 Versuchen, der 10. beste Wert, bei der 6. härtesten Shot-Diet, also ne, Schwierigkeitsgrad. Und wenn so bei, wenn man die Shot-Quality anschaut, würde man erwarten, dass ein Durchschnittsschütze 34% trifft. Also da geht es um Location, um die Art des Wurfs und die Distanz vom nächsten Verteidiger. Und da sieht man halt schon, also wie, ja, wir haben viel über Clay, wir haben uns viel über seine nicht mehr so vorhandene Defensivstärke unterhalten. Wir haben uns viel darüber unterhalten, dass er auch mittlerweile halt öfter in Anführungszeichen schlechte oder schwierigere Würfe nimmt. Haben, wie gesagt, dieses Play-in-Spiel gegen Sacramento noch im Kopf. Aber das, was also so seine Kernkompetenz, nämlich das Shooting, das ist ja immer noch voll da. Also das ist ja, vielleicht war er schon mal besser, aber es ist immer noch, oder was heißt voll da? Also er ist da immer, er gehört da immer noch zur absoluten Elite. Und das in einem Team wie Dallas, denen dem Shooting absolut gefehlt hat, dem in den Finals halt auf die Füße gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man ihn auf den Füßen stehen konnte in der Zone, weil einfach da dicht war, weil Boston einfach absinken konnte. Es gab noch andere Faktoren, weshalb Boston Meister geworden ist, aber das war natürlich schon, war schon ein Ding, weshalb die Offense, weshalb Luka einfach viel härter arbeiten musste, weshalb Kareem härter arbeiten musste, unter anderem. Da gab es auch noch die Individualverteidiger. Aber trotzdem, also ich finde, Clay passt da offensiv schon richtig gut rein. Und also gerade auch so, dadurch, dass er auch diese Bewegung abseits des Balls einfach mitbringt, das bin ich auch gespannt, wie Kidd ihn da dann einsetzt, also inwieweit Dallas sich das dann noch zunutze macht, dass dann die Offense noch ein bisschen weniger statisch einfach ist, weil du jetzt jemanden halt, also wirklich einen elitären Offball-Spieler hast.
Ja.
Und wie das dann aussieht. Also es ist,
du hast ja eigentlich sogar zwei mit ihm und Kyrie, ne?
Also ja, genau.
Da,
ja.
Wenn du die beiden abseits des Balles einsetzt und Luka kreieren lässt, da ist schon die Möglichkeit gegeben, viel Platz zu schaffen.
Und Lively noch mit involvierst eventuell, wie gesagt, der ja auch was mit anfangen kann, wenn er den Ball bekommt. Also das kann schon richtig gut werden.
Ja. Es ist halt interessant, weil es für die Mavs schon ein bisschen eine Abkehr ist von der Identität, die sie sich jetzt aufgebaut haben, mit zwei Dudes schmeißen die Offense und der Rest kümmert sich um Defense und Rebounding und trifft manchmal Dreier. Und wenn es gut läuft, treffen sie auch ein paar mehr Dreier und dann gewinne. Jetzt ist halt eher ein dritter richtiger Scorer drin. Und also als solcher ist Clay auch verlässlicher als alle anderen, die sie haben. Aber je mehr er spielt, desto mehr gibt es auch ein bisschen Möglichkeiten, die Defense zu attackieren. Und desto mehr shiftet der Fokus wieder Richtung Offense, bisschen weg von der Defense. Da bin ich mal gespannt, ob sie das dann unterm Strich wirklich zu einem deutlich besseren Team macht. Also ob sie überhaupt zu einem besseren Team macht, weil ich schon das Gefühl hatte, so diese Identität, die hat irgendwie funktioniert, so für das, was sie hatten. Und so dieses, es ist, glaube ich, schon ein defensives Downgrade, was sie da jetzt insgesamt gemacht haben in dieser Offseason. Aber wer weiß, vielleicht reicht's auch. Also vielleicht ist das Plus an Offense dann auch gut genug, um das irgendwie möglich zu machen. Und du hast dann vielleicht nochmal einen weiteren Schritt von Lively. Du hast vielleicht nochmal eine verbesserte Version von Luka in der Defense. Mal schauen. Könnte schon ganz gut werden. Meinst du, wenn jetzt die Saison losgeht, Clay startet dann direkt? Oder da kannst du dir auch vorstellen, dass es Najee Marshall wird oder sogar Grimes?
Stimmt, Grimes haben sie auch noch. Also kann ich mir schon vorstellen. Kommt halt im Grunde darauf an, was man besprochen hat rund um die Unterschrift. Und da sich, egal was passiert, es sei denn, Jason Kidd hat nicht die ganze Wahrheit gesagt, nein, aber egal was passiert, würde ich sagen, Clay war an Bord und hat deshalb, und ist dann auch okay, wenn er nicht startet sozusagen damit. Und es geht dann eher darum, wie er Spiele closed oder so. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, weil du natürlich dann, du kannst natürlich schon in eine Richtung argumentieren, dass die Balance Offense-Defense ein bisschen besser ist. Ich meine, Grimes muss dafür seinen Wurf aber auch wieder ein bisschen finden.
Ja.
Und Marshall muss seinen bestätigen. Also er hat jetzt letztes Jahr, hat er zwar an den 40% gekratzt von draußen, davor aber, oder insgesamt über die Karriere, haben wir ja gestern auch schon gesagt, ist er bei 31%. Ist jetzt nicht so, dass es kann so bleiben, kann auch noch nach oben gehen, aber es ist jetzt nicht gesagt. Also wir haben jetzt ein Jahr gesehen. Und dann kommt es halt wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen gucken, wie funktioniert, welche Lineups funktionieren, also es ist auf jeden Fall gucken, welche Lineups funktionieren, weil das muss ein Coach ja machen, aber wie geht das am besten? Und also ich habe halt mit der Identität, die sich aufgebaut haben, ist halt das Ding, wir haben ja auch so ein bisschen, und das heißt jetzt nicht, dass damit die Wahrheit auserzählt wäre, aber wir haben ja auch ein bisschen gesprochen nach den Finals, so wie kann sich Dallas mit dieser Identität verbessern und auch mit dieser Cap-Situation, die sie haben, und Pick-Situation, die sie haben, und da war natürlich jetzt auch nicht mehr der ganz große Spielraum, wenn du sagst, okay, du tauschst zum Beispiel Derrick Jones Jr. gegen, weiß nicht, wer noch jemanden, der noch sicherer seinen Dreier trifft. Also du sagst halt, holst Mikal Bridges, aber dann musst du schon wesentlich mehr abgeben, weißt du, so ungefähr.
Ja. Das heißt, den hätten sie halt einfach nicht bekommen können. Das wäre natürlich für die Identität perfekt, weil dir defensiv nichts, also da machst du halt keinen kein Downgrade und hast aber einen besseren Offensivspieler.
So. Genau, das wäre so das Ding gewesen. Aber sonst gab es ja also nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du kannst vielleicht, ob du bei Jeremy Grant irgendwas hättest versuchen können, aber ist Jeremy Grant dann wirklich insgesamt ein besserer Spieler? Was wäre da, der hat auch einen dickeren Vertrag. Also das ist halt so, okay, was ist möglich? Und dann finde ich es okay, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann werden wir bestimmt bei OKC dann auch noch drüber sprechen. So, ja, es gibt die Identität, die funktioniert hat. Wenn du aber an dem Punkt bist, okay, sie bringt dich halt, sie hat dich jetzt hier hingebracht, wie gehst du weiter? Vielleicht ist es dann halt so ein Tweak, ein Versuch wert. Ob es dann hinten raus funktioniert, sieht man erst, wenn man es ausprobiert hat. Aber ich finde jetzt so, wie gesagt, wenn ich mir den offensiven Fit anschaue, finde ich, könnte sein, dass das Dallas durchaus Spaß bereitet nächstes Jahr, wenn man es so anschaut. Einfach wenn so ein bisschen mehr Bewegung auch rund um Luka da ist. Und dann defensiv muss man halt schauen, wie sie es machen. Also dann wird es vielleicht auch erst Richtung Playoffs, wird man dann wirklich sehen, wie gut die ganze Sache funktioniert.
Ja.
Aber sie haben jetzt natürlich auch eine sehr tiefe Rotation, wenn du überlegst, Grimes ist noch dabei, Marshall ist dabei, sie haben da jetzt, sie können da, und Exum hast du noch, also da kannst du schon.
Stimmt, Hardy haben sie auch die Option ja gezogen.
Ja.
Also schon, ist schon interessant.
Ja.
Also ich frag's, weil ich so den Gedanken hatte, ich hoffe einfach, dass die Mavs nicht Clay bekommen haben, weil sie ihm versprochen haben, du startest und du beendest Spiele, weil das würde ich dann schon als ein bisschen potenziell gefährlich ansehen, aber wenn es halt eher war, hey, wir wollen dich hier unbedingt haben, wir haben auch eine große Rolle für dich eingeplant, aber das muss jetzt nicht heißen, dass du immer startest oder dass du immer am Ende von wichtigen Spielen auf dem Court stehst, das wäre schon, glaube ich, ganz gut.
Ja, absolut, absolut. Einfach, dass man sich offen ausgetauscht hat, offen über die guten Dinge, die man gemeinsam machen kann, gesprochen hat, aber halt auch über Hindernisse gesprochen hat, beziehungsweise auch über den Kader, wie man dann vorgeht. Und wie du sagst, ich meine, im Endeffekt zu sagen, du hast eine große Rolle, das muss jetzt nicht immer als Starter sein, kann sehr, sehr oft als Closer sein, kann ja gut funktionieren. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Da gibt's natürlich noch die andere Seite, die Warriors. Ich würde aber sagen, so langsam könnten wir umziehen, oder?
Ja.
Dann machen wir das mal, denn hier an dieser Stelle endet sogar sozusagen diese Folge auf dem offenen Feed. Für den Rest, also wie gesagt, für die Warriors, für Gerüchte um Lauri Markkanen, für natürlich Isaiah Hartenstein und OKC, Celtics, Maxi-Verlängerung, all die Dinge, die vergangene Nacht passiert sind, ziehen wir rüber zu Patreon, unsere Patreon-Seite, patreon.com/Korbiger-Podcast, Korbiger mit.
Oi.
Richtig. Dort gibt's extra Content in Form zum Beispiel solcher Episoden für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch schon mal. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und jetzt sollten wir uns nicht mehr hören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich sollten wir uns hören. Bis gleich hoffentlich. Nee, hoffentlich kann ich mir sparen. Bis gleich. Reingehauen.